Ja, wir sind von Herzen dankbar, dass wir Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi sein dürfen. Und ich beschäftige mich im Moment intensiv mit dem Wesen der Gemeinde, mit dem Wesen dieses Organismus, den es früher nie gab in dieser Art und Weise, bevor der Herr Jesus seine Gemeinde gründete. Und es ist so etwas völlig anderes, fällt mir auf, beim Studium des Wesens der Gemeinde. Etwas völlig Fremdes für diese Welt. Und es ist mir so wichtig geworden, dass wir ein gesundes, ein biblisches Bild, Wissen haben über das Wesen der Gemeinde. Es gibt so viel Verkehrtes. Und ich sage das einfach, weil ich innerlich, ganz ehrlich, innerlich richtig bewegt bin, auch das, was wir jetzt wieder von Manuel gehört haben. Und zwar, weil es ein Zeichen, ein höher sichtbares Zeichen davon ist, dass er, Jesus Christus, unser Haupt ist, hier in dieser kleinen, unbedeutenden Gemeinde, die wir sein dürfen, hier in Elk. Er ist unser Haupt. Und es steht im Epheserbrief, und er hat der Gemeinde Gaben gegeben. Er ist der Geber. Und in dieser Stelle, Epheser 4, ist es anders als im ersten Korintherbrief. Die Gaben des Geistes, die vor allem auch für eine vorübergehende Zeit Offenbarungsgaben auch beinhalteten und so weiter, die einfach auf gewisse Menschen kamen und sie konnten das weitergeben im Gehorsam gegen Gott. Und das hat sich verändert und wir haben jetzt das vollkommene Wort und dürfen daraus alles beziehen, was wir brauchen. Diese Gaben in Epheser 4 sind anders. Es sind nicht Gaben des Geistes primär, sondern es sind Gaben vom Herrn Jesus selber. Natürlich auch die Gaben des Geistes kommen von ihm. Aber dort ist ein anderer Schwerpunkt. Er hat Gaben gegeben. Und dann steht, was er gegeben hat der Gemeinde. Die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Da sehen wir, diese Gaben sind Menschen. Menschen. Hier, für jetzt und heute, auch für unsere Gemeinde gilt, er hat Gaben gegeben. Und das ist das, was mich bewegt. Einfach in diesen letzten Wochen, Monaten, Jahren zu sehen, er hat Gaben gegeben. Wir können noch so klein sein, noch so unbedeutend sein. Aber weil er das Haupt ist, weil er der Hirte ist, der Oberhirte, weil er gibt, können wir damit rechnen. Er hat in unserer Mitte Gaben gegeben, Menschen gegeben. Und das ist das, was mich wirklich tief bewegt. Und mögen wir ja das auch bewegen, was wir gehört haben von Manuel im Blick auf die Kirchengeschichte. Wie sind wir aufgefordert, auf diejenigen zu achten, die uns vorausgegangen sind und ihr Ende zu studieren und ihren Wandel nachzuahmen. Darum ist es so wichtig, dass wir auch immer und immer wieder daran erinnert werden. Wir möchten heute dort weiterfahren in Lukas 9. Es würde mich sehr interessieren, wie diese Fragen auch, die wir gestellt haben das letzte Mal, wer darüber nachgedacht hat, was du darüber nachgedacht hast, was kostet dich dein Glaube? Ist Selbstverleugnung eine Realität in deinem Leben? Und wenn wir von den Kosten reden, hast du dir überlegt, was der Gewinn ist? Welches ist der Gewinn jetzt, hier und jetzt, in diesem Leben? Natürlich, wir können vieles aufzählen im zukünftigen Leben, das so sicher kommen wird, wie irgendetwas sicher ist. Aber es geht auch darum, was unser Gewinn ist, aus der Nachfolge Jesu Christi hier und jetzt in diesem Leben. Und ich hoffe, dass doch das eine oder andere sich eine Liste gemacht haben. Was ist der Gewinn, dass ich ein Nachfolger Jesu sein darf, hier und jetzt heute, in meinem Alltag, in der Situation, in der ich jetzt stehe? Was ist mein Gewinn? Dass Jesus mein Herr ist. Und ich, mein Ego, völlig entmachtet ist. Was ist mein Gewinn? Ich bin froh, dass Manuel das kurz wiederholt hat vom letzten Mal, diesen Aspekt. Da möchte ich auch noch kurz etwas dazu sagen, von der eben sich einmischen in politische Aktivitäten. Wir haben gehört und ich warte immer noch, ich habe das schon an anderen Orten gesagt, wenn mir jemand aus dem Neuen Testament eine Stelle zeigen kann, die darauf hinweist, dass wir sehr wohl uns aktiv politisch engagieren sollen, dann bitte, dann warte ich gerne darauf und bin gespannt. Und doch, auf der anderen Seite, wir haben es ja auch gerade gehört, gibt es doch klare Aufforderungen. Zwei Punkte, wo wir in Anführungsstrichen politisch aktiv sein sollen. Punkt 1, ordne dich der Obrigkeit unter, in allem, was sie verlangt. Solange es nicht gegen das Wort, gegen Gott selber gerichtet ist. Klare Anweisung, mindestens zweimal aufgeführt im Neuen Testament. Da gibt es nichts zu rütteln dann. Wir haben auch gesehen, was das auch bedeutet. Es steht auch, lehne dich nicht auf gegen die Obrigkeit. Gehe nicht vor gegen sie im Römerbrief. Das heißt auch, dass wir nicht schlecht reden. So schlecht sie sein, sagt doch niemand, dass wir nicht auch wirklich schlechte Politiker haben. Aber wir haben nicht uns aufzulehnen gegen sie oder sie schlecht zu machen, in der Öffentlichkeit schlecht über sie zu reden. Wehe, das Wort Gottes sagt, wenn du das tust, lehnst du dich gegen Gott selber auf, denn er hat es zugelassen, dass sie eingesetzt ist, diese Obrigkeit. Wer die Obrigkeit verhöhnt, verpönt, der verhöhnt Gott. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir tun gut daran, eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Und der zweite Punkt, der Fürbitte. Das ist unsere politische Aktivität. Dass wir beten für unsere Obrigkeit, eben nicht unter dem Aspekt von irgendwelchen politischen Zielen, die wir uns wünschen, sondern unter dem einzigen Aspekt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und das heißt ja überhaupt nicht, damit wir ein unbehelligt und ruhig unser eigenes Leben führen, das wir uns gerne wünschen. Nein, sondern dass wir die Freiheit haben, ein Leben in Gottesfurcht zu leben und in Ehrbarkeit. Und das heißt, ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Und ich bin so froh, Yves hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf die Frage, dass das nicht missverstanden wird. Das gehört zum Punkt 1. Wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Ja, predigen wir jetzt, dass man als Christ nicht abstimmen gehen soll? Unmöglich, dass wir das predigen. Weil wir sollen unsere Rechten und Pflichten ausüben. Das heißt, sich der Obrigkeit unterordnen. Und wenn wir aufgerufen werden, unsere Stimme abzugeben, zu einer Frage, wählen zu gehen, dann sollen wir das tun. Die Obrigkeit erwartet das von uns. Das ist doch gar keine Frage. Aber es gibt natürlich die Situation, es ist mir schon oft so gegangen, bei einer Abstimmung. Da habe ich zwei Möglichkeiten, Ja oder Nein zu sagen. Und einfach aus biblische Überzeugung kann ich zu keinem ein Ja oder ein Nein sagen. Weder noch. Und dann habe ich auch die Freiheit, wenn das ja eine Demokratie ist, dass ich mich enthalte. Das möchte ich auch noch sagen dazu. Aber einfach, dass das geklärt ist. Ich würde in keiner Weise predigen, man solle nicht abstimmen gehen als Christ. Dass das einfach richtig verstanden wird. Gut, jetzt möchte ich noch einmal Vers 22 lesen, in Lukas 9. Er sprach, der Messias, der Sohn Gottes, sprach zu seinen Jüngern: Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Dieser Vers ist so wichtig, weil es stellt uns das Leben des Messias vor. Und warum ist es wichtig, dass wir kurz zusammengefasst das Leben unseres Herrn immer wieder in unserem Kopf behalten, wie das für ihn war? Weil er sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Ihm nachfolgen auf diesem Weg. Darum ist es doch so wichtig zu wissen, wie war denn sein Weg? Und darum ist das, auch wenn hier ein Abschnitt ist, in den meisten Bibeln, da gibt es eigentlich keinen Abschnitt, keine Unterbrechung zum nächsten Vers, zum nächsten Gedanken. Einzig dieses, dass er sich jetzt nicht nur mit den Jüngern spricht, unter vier Augen sozusagen, sondern jetzt ganz offiziell zu der ganzen Menge, die ihm nachfolgte, zu allen sprach er. Vers 23 und 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Die Bedingungen, die Kosten der Nachfolge, formuliert hier der Herr Jesus. Und wir könnten Vers 24, wenn wir das ganz wörtlich vom Griechischen her lesen, müssten wir lesen, wer die eigene Seele retten möchte. Wer die eigene Seele retten möchte, der wird sie verlieren. Das griechische Wort heißt entweder verlieren oder zerstören. Der wird sie verlieren. Wer aber um meinetwillen die eigene Seele verliert, der wird sie retten. Das ist eigentlich ein ganz logischer Gedanke, biblisch gesehen, aber auch ein erschreckender Gedanke. Wenn wir uns überlegen, indem die Menschen, die dem Herrn Jesus nicht nachfolgen, die sich nicht retten lassen wollen von ihm, wenn diese Menschen eben immer wieder der Sünde dienen, und das tut jeder Mensch ohne Gott, er dient immer wieder der Sünde und er gehorcht der Sünde. Damit zerstört er seine Seele. Mehr und mehr zerstört er seine Seele. Darum warnt das Wort Gottes auch so eindringlich, dass wir nicht einfach die Zeit verstreichen lassen und denken, ich bin mir nicht so sicher, wo ich eigentlich stehe, geistlich, aber ich habe ja noch Zeit. Sprüche 12, Vers 1. Gedenke oder gehorche deinem Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. Das will heißen, wo Umkehr nicht mehr möglich sein wird. Machen wir uns keine Illusion. Mit jedem Zeitfenster, wo jemand wartet mit der Umkehr, wird es dann immer leichter. Denn das Gegenteil trifft zu. Es wird immer schwieriger. Immer schwieriger. Wenn wir jetzt querbeet irgend 100 wahre, wiedergeborene, bibeltreue Christen vor uns hätten, durch eine zufällige Auswahl, wir würden staunen, wie viele von diesen 100, wie viel Prozent davon jung zum Glauben kamen. jung. Und wie viele sehr, sehr jung zum Glauben kamen. Und wie wenige, ein winzig, winzig kleiner Prozentsatz im Alter zum Glauben fand. Wir würden erschrecken darüber. Wer seine eigene Seele retten will, behalten will für sich selber, der wird sie verlieren oder zerstören. Es gibt für die Nachfolge Jesu Christi zwei Gebote, zwei Bedingungen. Es gibt, die der Herr Jesus hier und jetzt nennt. Es gibt natürlich noch viel mehr dazu zu sagen. Aber wir wollen diese zwei Gebote uns ganz besonders zu Herzen nehmen. Zwei Aufforderungen. Und wir haben auch das letzte Mal schon gesagt, die Nachfolge ist freiwillig. Freiwillig. Niemand zwingt mich oder dich. Es muss aus meinem Wollen, aus meinem Herzen kommen, dass ich ihm nachfolgen will. Wenn jemand mir nachkommen will, so tue er das und das. Das heißt, eben wie wir es schon gehört haben, kein bisschen Aspekt von Werbung. Wir sind so voll, wir werden dauernd beworben mit den schönsten Dingen. Hier haben wir nicht einen Hauch von Werbung, sondern Bedingung, die der Herr Jesus vorstellt. Und es ist ja auch viel eher eine Warnung, wie wir auch von Jonathan Edwards gehört haben. Eine eindringliche Warnung an die verlorenen Menschen. Und wir wissen aber, dass es eine Warnung aus tiefster Liebe ist von unserem Gott und vom Herrn Jesus Christus. Er warnte die Menschen aus tiefster Liebe vor der Hölle. Und wir lesen dasselbe auch im 2. Korinther 5, dass wir jetzt die Botschafter sind an Christi statt. So bitten wir euch, Menschen, an Christi statt, an seine Stelle, bitten wir euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es heißt eigentlich, bitte, lass dich warnen. Der Herr Jesus bittet niemandem, ihm nachzufolgen. Aber er bittet die Menschen, lasst euch warnen. Lasst euch warnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euer Leben und folgt mir nach. Bedingung Nummer 1, sich selbst verleugnen, haben wir letztes Mal angeschaut. Ganz einfach, um das präsent zu haben, was verleugnen, sich verleugnen bedeutet. Denken wir immer an Petrus, wenn wir dem begegnen. Ich kenne ihn nicht. Die Verleugnung des Petrus. Ich kenne ihn nicht. Und genauso sollen wir zu unserem Herzen, zu unserem Ego, zu diesem Psyche, griechisch, eben dieser Seele in uns, die da beinhaltet unser fleischliches, natürliches Herz mit all seinen Wünschen, dieses riesengroße Ego von uns. Ego, ich kenne dich nicht. Du hast nichts mehr zu sagen. Du hast kein Anrecht mehr auf irgendetwas in meinem neuen Leben als Jünger Jesu. Sich selbst verleugnen. Völlige Entmachtung meines Egos, meines Eigenwillens. Oder wisst ihr nicht, dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? fragt Paulus die Korinther. Habt ihr es vergessen? Es ist eine geistliche Tatsache. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Zu was führt das, wenn ein Mensch zu einer solchen Umkehr kommt? Zu was führt das? Es führt zu einer ganz gehörigen Veränderung seines Lebens. Zu einer radikalen Veränderung des Lebens. Zu einer Sinnesänderung, von der Römer 12, 2 spricht. Und dieser Vers ist so wichtig, weil er auch andeutet, dass diese radikale Veränderung nicht einfach eine Frage eines Momentes ist. Pang, und dann ist es passiert. Und dann ist das Leben eines Menschen durch die Wiedergeburt ein für alle Mal verändert, Punkt, und am Ziel angelangt und vollkommen gemacht. Nein, das ist nicht die biblische Botschaft. Aber es ist eine Veränderung, die beginnt in diesem Moment ganz radikal. Und die schreitet fort. Und die geht immer mehr in die Tiefe unseres ganzen Wesens, unseres ganzen Seins. Diese völlige, radikale Veränderung. Und das sagt uns Vers 2, Römer 12. Und passt euch nicht mehr diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, des ganzen Denkens, welches direkt aus dem Herzen kommt. Lasst euch verwandeln. Ich bin so froh, dass da nicht steht, und verändert euch oder verwandelt euch. Es heißt, lasst euch verwandeln, weil keiner kann das selber. Wir können nur ihm alle Freiheit geben, uns zu bearbeiten, uns zu verändern. Und er wartet nicht einfach und lässt uns schmoren. Er tut es, wenn wir denn wollen und sagen, ja Herr, ich will dir hinterherkommen und dein Jünger sein und tun, was du sagst. Das Ganze, auch der Abschnitt hier im Lukas 9, steht ja so stark im Zusammenhang mit dem Folgenden dann, wo wir leider niemals Zeit haben, heute schon dazu zu kommen, von dem Berg der Verklärung, wo diese drei bevorzugten, begünstigsten Jünger, die so ein großes Vorrecht hatte, dass der Herr sie immer ganz nach zu sich nahm, Petrus, Jakobus und Johannes, mit ihm auf diesen Berg steigen dürfen und mit eigenen Augen plötzlich die Verherrlichung des Herrn Jesus miterleben. Und das ist alles so beeindruckend und herrlich. Aber das Wichtigste daran, stellt euch vor, sie haben mit eigenen Augen Mose gesehen. Und sie haben mit eigenen Augen diesen gewaltigen Propheten Elia gesehen. Und zwar in einem verherrlichten Leib. Nebst dem, dass sie den verherrlichten Christus gesehen haben. Aber nicht das war das Entscheidende. Das Entscheidende war die Stimme Gottes aus dem Himmel, die sie hörten. Und diese Stimme sprach nicht für Mose und für Elia, die waren schon weg, als die Stimme sprach. Die sprach auch nicht für den Herrn Jesus, die sprach für die Jünger, für dich und für mich. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist die wichtigste Tatsache in diesem Erlebnis der drei Jünger, die sie auch mitgenommen haben. Der Sohn Gottes ist unter euch. Er ist es, der euch in die Nachfolge führt. Es ist nicht ein Mensch, es ist Gott. auf ihn sollt ihr hören. Ihr tut sehr gut, wir tun sehr gut daran, wenn wir auf ihn hören, auf das, was er hier sagt, in Lukas 9 und in jedem Kapitel der Bibel. Zweites Gebot, zweite Bedingung, das Kreuz tragen, sein Kreuz tragen, sein eigenes Kreuz tragen. Ganz wichtig, dass wir nicht irgendetwas vermischen, dass der Herr Jesus uns aufrufen würde, dass wir sein Kreuz, das Kreuz des Herrn Jesus tragen sollten. Wer von uns hätte auch nur einen Hauch, eine Chance, sein Kreuz zu tragen? Das steht hier nicht. Das ist nicht das Gebot, sondern unser eigenes Kreuz. Du musst dein Kreuz tragen. Er zeigt dir schon dann, was dein Kreuz ist. Und ich muss mein Kreuz, ich soll, ich darf mein Kreuz tragen täglich. Das ist etwas ganz, ganz Persönliches. Es ist nichts Privates, aber es ist etwas sehr Persönliches. Mein Kreuz oder dein Kreuz. Diese Aufforderung ist ja ganz eng verbunden, das merken wir sofort, mit der vorhergehenden, von der Selbstverleugnung. Aber dieses Gebot, dass du und ich hier unser eigenes Kreuz tragen, das geht noch weiter. Es geht noch weiter als das erste Gebot, sich selbst zu verleugnen. Als Jünger Jesu sollen wir für den Rest unseres irdischen Lebens unser Kreuz tragen. Wenigstens am Sonntag. Nein, täglich. Täglich. Sogar am Geburtstag. Täglich unser Kreuz tragen. Jetzt müssen wir uns kurz überlegen, was bedeutete denn, als der Herr Jesus das sagte? Dass seine Jünger ihr Kreuz tragen sollen. Dass er als Bedingung, dass sie ihm nachfolgen können. Muss er ja irgendetwas im Kopf gehabt haben, was das bedeutet. Was bedeutete es zur Zeit Jesu Christi, wenn man einen Menschen sein Kreuz tragen sah? Was bedeutete das? Dieser Mensch ist ein Verurteilter. Es ist ein zum Tod Verurteilter. Man kann ihn beobachten. Die Römer haben viele Menschen gekreuzigt. Sie ließen sie ihr Kreuz schleppen. Man wusste, was das heißt. Es ist ein zum Tode Verurteilter. Und wie sehen denn die Rechten und Pflichten aus eines zum Tode Verurteilten? Er hat keinerlei Rechte mehr. Keinerlei Rechte. Und kann irgendetwas für sich in Anspruch nehmen. Das ist mein Recht, das kann ich jetzt noch. Nichts, gar nichts. Er trägt sein eigenes Hinrichtungsinstrument. Und wisst ihr, was mich so erschüttert? Die Tatsache, dass der Herr Jesus dieses Gebot im Neuen Testament fünfmal gibt. Fünfmal. Und er formuliert es jedes Mal genauso. Genauso radikal und schockierend deutlich in diesem Bild. Wer mir nachkommen will, nachfolgen will, der trage sein Kreuz täglich. Und jedem einigermaßen wachen, geistig wachen Christen wird ja sofort bewusst sein, dass das nicht heißt, wie das schon so oft gemacht wurde, in irgendwelchem romantischen, verdrehten Christsein. Jetzt gehe ich nach Hause und schnitze mir ein schönes Kreuz aus Holz und dann nehme ich das und überall, wo ich hingehe, trage ich das. Oder ich hänge es mir um den Hals, vergoldet. Blödsinn. Nichts hat es damit zu tun, was der Herr Jesus sagt, dass wir täglich unser Kreuz tragen sollen. Aber es wurde natürlich sehr oft schon so verstanden, durch die Straßen gezogen, mit großem Holzkreuz zum Evangelisieren. Was soll das? Ist eine, für mich eine Verhöhnung von dem, was der Herr eigentlich sagen will. Diese Leute würden besser Kessel mit Steinen tragen, irgendwelchen Witwen, die nicht mehr arbeiten können, als so einen Blödsinn zu machen. Entschuldigung. Nein, es ist ein Bild. Es ist eine bildhafte Darstellung, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Als wiedergeborene Gläubige gehen wir als Verurteilte durch dieses Leben. Das heißt es einmal. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir seine Nachfolger sind, sind wir Verurteilte in diesem Leben, in dieser Welt. Wir tragen unser eigenes Kreuz. Von wem sind wir denn verurteilt? Und jetzt kehrt sich das Bild, das so im ersten Moment negativ behaftet ist. Wenn wir jetzt das uns überlegen, von wem sind wir denn als wiedergeborene Kinder Gottes in dieser Welt verurteilt? Nicht vom allerhöchsten Gott. Nicht. Nein, im Gegenteil, von ihm sind wir vollkommen angenommen. Wir sind seine geliebten Kinder geworden. Von dem, der das letzte Wort hat. Wir sind nicht mehr unter dem Zorn, wie ihn Jonathan Edwards schon so eindringlich geschildert hat. Wir sind frei von der Macht des Todes, der Sünde, der Hölle, dieses Satans befreit. Wir sind nicht mehr unter dem Zorn Gottes, unter der Verurteilung Gottes. Ist das nicht die herrlichste Botschaft, die es gibt? Aber wir sind verurteilt. Nämlich von der höchsten Instanz dieser Welt. Dem Fürsten dieser Welt. Höchstpersönlich. Total verurteilt. Verdammt. Persona non grata. Und von seinem ganzen System. Verdammt und verurteilt. Das ist das Kreuz, das wir tragen. Jeder sein eigenes. Und es ist gleichzeitig das normale Leben eines Nachfolgers Jesu Christi, eines Jüngers. Ich lese aus Johannes 15. Wo diese Verurteilung durch den Fürsten dieser Welt beschrieben wird. Immer im Vergleich sogar zum Herrn Jesus selber. Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Lukas 9, 22 und Vers 23. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden. Wer aber mir nachkommen will, auch den Weg kennen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf meine Worte argwöhnisch Acht gehabt oder sie zu Tode kritisiert, könnte man übersetzen, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben oder es verwerfen. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Oder 1. Johannes, wieder vom Apostel Johannes weitergegeben. 1. Johannesbrief 3. Vers 13, ganz kurzes Statement, genau dasselbe. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Und wir wissen, was hinter dieser Welt steht. Der Fürst dieser Welt, sein ganzes System. Es hasst die Christen. Und wenn wir dieses System lieben würden, auch nur angedeutet, auch nur immer wieder liebäugeln mit diesem System, dieses Fürsten, der uns zu Tode hasst, dann sagt Gott, wenn du das tust, begehst du Ehebruch, Ehebruch mir gegenüber. Stellen wir uns vor, man gibt seine Kraft, seine Energie, sein Leben hinein, um mitzuwirken im System des Fürsten der Finsternis, in seine Politik. Absurd, absurd. Und genau dieses normale Christenleben, das wir jetzt ein bisschen zu schildern versucht haben, wie es der Herr Jesus und sein Wort uns aufzeigen, genau dieses Christenleben, das vor Jahrzehnten, vor 50, noch mehr vor 100, 150, 200 Jahren jedem Christen völlig bekannt war, völlig selbstverständlich. Oder noch weiter zurück, bis zu den Teufeln. Völlig selbstverständlich, was normales Christenleben bedeutet. Genau dieses Leben hat diese abfallende Christenheit abgeschafft. Ich rede nicht wegen von welchen Staatskirchen, sondern von den Evangelikalen, von den Freikirchen. Dieses normale Christenleben, das darf es nicht mehr geben, das wollen wir nicht mehr. Das wollen wir nicht mehr. Und es wurde verworfen. Es wird verhöhnt heute. Nun, es hat Konsequenzen, wenn man das tut. Man muss sich einen neuen Christus suchen. Ich kann auch sagen, Tausende bieten sich an, sofort. Er ist der Engel des Lichts. Er kommt aus Lichtgestalt, der Fürst dieser Welt. Kein Problem für ihn. Darauf hat er nur gewartet. Aber er hat umso größere Wut, weil er weiß, wenn das passiert, dann kommt der Messias sehr, sehr bald und holt die Seinen. Er beraubt. Und sie sind doch in seinem System. Und er kommt und er weiß es nicht, wann es ist und er raubt sie ihm. Darum wird der Herr Jesus mit einem Dieb verglichen. Aus der Sicht des Fürsten dieser Welt ist Jesus Christus, wenn er kommt und die Seinen holt aus dieser Welt, ein Dieb. Er hasst sie, er will sie umbringen, der Satan. Und der Herr wird kommen und sie holen. wie ein Dieb in der Nacht. Es kann heute Nacht sein. Irgendeinmal. In den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Wir wissen es nicht. Aber wir tun gut daran, bereit zu sein. Wie Kinder des Lichts bereit sind. Sie schlafen nicht geistlich gesehen. Sie sind hellwach. Nicht wie diese Welt, die geistlich im Tiefschlaf liegt. Und damit meine ich vor allem die religiöse Welt. Im geistlichen Tiefschlaf. Sie brummen und summen ihre Rock'n'Roll-Lieder und werfen ihre Arme und so weiter. Im geistlichen Tiefschlaf. Das eigene Kreuz tragen. Noch ein paar kurze Punkte, was das bedeutet. Wir haben es gehört schon, es bedeutet Verachtung einzuheimsen von der Welt. Widerstand. Woran liegt es wohl, dass wir noch so relativ wenig davon abbekommen haben? Ist nicht bei uns allen gleich, aber so im Gesamten gesehen, wenn wir uns vergleichen mit anderen Gebieten auf der Welt, noch wenig Widerstand und Verachtung von der Welt erfahren. Vielleicht schon viel eher von den allernächsten Familienangehörigen. Wie viele zum Glauben gekommene Menschen, wo diese radikale Veränderung stattgefunden haben. Wie viele haben in der engsten Familie tiefste Verachtung erfahren und stecken immer noch drin. Aber der Herr weiß es und er braucht es zum Besten für diese Geschwister. Zum Besten, um sie zu stärken im Glauben und um so zuversichtlicher zu machen auf ihn. Und es bedeutet sein Kreuz tragen. Es bedeutet auszuziehen. Das Bild Abrahams ist so gut dafür. Aus Ur in Chaldea auszugehen. Immer bedeutet das das. Die Nachfolge Christi bedeutet immer Auszug. Auszug. Aus dieser Welt, aus ihren Angeboten und sogenannten Freuden auszuziehen, hinter sich zu lassen, aus der Masse, aus dem Lager, wie wir das in Hebräer lesen, aus dem Lager, wo alle sind zusammen und die Mehrheit hat doch immer Recht und so weiter, aus diesem Lager ausziehen, das bedeutete damals eine große Schande, wenn jemand vor das Lager gesetzt wurde. Entweder war er aussätzig oder war sonst etwas ganz Schlimmes mit ihm. Und wenn wir Jesus nachfolgen, hat das die gleiche Bedeutung, dass wir aus dem Lager dieser Welt, wo dieser schon sehr für sich schaut, dass alle mit dabei sind, dass wir ausziehen. Das hat auch ganz praktische Konsequenzen in unserem Lebensstil. Die Zeit reicht nicht, aber ihr wisst es. Wir können nicht mehr uns mit demselben beschäftigen wie diese Welt. Wir können nicht mehr die gleichen Beziehungen haben. Wir können nicht mehr die gleichen Dinge nutzen. Versteht ihr? Die Schlinge zieht sich zusammen. Die ganze technologische Entwicklung, die Medien und so weiter. Das ist nicht einfach Zufall. Das ist die letzte Phase dieses endzeitlichen Turmbaus zu Babel, wo die Menschen sagen, und wir schaffen es doch, wir entmachten Gott. Wir entmachten Gott. Wir sind so weit, dass wir praktisch allgegenwärtig sein können. Das ist eine Realität. Realität. Es gibt Menschen, die können praktisch allgegenwärtig sein auf dieser Welt. Durch die Medien. Passen wir auf, gehen wir heraus aus diesem Lager. Und die Menschen, völlig freiwillig geben sie sich dem hin. Sie kaufen all diese Dinge, sie lassen sich überwachen mit einer Zuversicht und Fröhlichkeit. Wir sollten nicht so dumm sein. Wir sollten sehr aufpassen, ob wir da mitmachen. Ein Verurteilter kann sich nur noch in einem sehr begrenzten Rahmen bewegen. Das Ziel ist die Hinrichtung. Wir müssen keine Hinrichtung vom Fürsten dieser Welt fürchten. Aber sein Ziel ist es, uns immer mehr und mehr in die Enge zu treiben. Und darum heißt es, dass wir weise wandern sollen, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Natürlich haben wir die Freiheit Christi und doch sind wir sehr begrenzt. Doch sollen wir sehr weise handeln, weil wir noch im System dieser Welt sind, weil wir in dieser Welt sind und so sehr nicht von dieser Welt. Darum ist unser Spielraum sehr begrenzt. Aber wir sollen ihn ausnutzen. Darum sollen wir beten für unsere Obrigkeit. Versteht ihr? Dass wir diesen engen Spielraum in diesem System dieser Welt optimal ausnutzen für seine Sache. Darum sollen wir für die Obrigkeit beten. Und nicht wirklich viele gehen mit auf diesem Weg. Ein weiterer Punkt zum sein Kreuz tragen. Wir können nicht damit rechnen, dass wir eine riesige Masse sind, da wo wir leben und wohnen. Wir wissen nicht, wie es auf der ganzen Welt aussieht. Ist auch nicht unser Business, das weiß er. Aber da wo wir leben, selbst in unserem freien Westen, da sind es ganz wenige, die diesen Weg der Verwerfung der Nachfolge Jesu Christi mitgehen. Lukas 13. Das Lukas-Evangelium ist so ein Nachfolge-Evangelium. Lest es wirklich immer wieder unter diesem Aspekt, auf Schritt und Tritt. Lukas 13, Vers 23, da war er unterwegs mit Menschen und er hat eindringlich gepredigt, er hat zur Buße ermahnt, zur Umkehr. Und dass doch die Frage naheliegend, die da ein Mensch gestellt hat, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Nicht können. Er hat von seinem Erlebten berichtet, der Herr Jesus. Er hat die Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen immer wieder gesehen, vor Augen gehabt, die ihm nachfolgten, wegen den Wunden, wegen der Befreiung von Dämonen, wegen dem Brot. Viele, sagt er, suchen, wie sie hineingehen können in die Errettung. Durch die Pforte in das ewige Leben, auf den Weg der Nachfolge. Und sie werden es nicht können. Und darum ihr, ringt darum. Auch da wieder, er reißt diese Pforte nicht auf, dass alle durchgehen können. Die Bedingungen bleiben unverändert bestehen. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Er sage Tschüss zu seinem Ego. Er sei sich bewusst, was es bedeutet. Ich bin so dankbar, dass viele von uns eingehen durften durch die enge Pforte und auf dem Weg mit, dass wir miteinander auf dem Weg sein dürfen. Aber nur Gott sieht in die Herzen. Nur er weiß wirklich die Realität. Wer von uns ringt und es doch nicht tut? Nur er weiß es. Aber wir wollen bitten und flehen, dass es ans Licht kommt. Denn er kommt sehr bald. Und wenn jemand da ist, der sein Leben nicht bereit ist zu verlieren, um Christi willen, dann ist jetzt noch Zeit. Und heute ist viel besser als erst übermorgen. Viele versuchen es und können es nicht. Und es kommt der Tag, wo es zu spät ist, wo die Pforte zu ist, für ewig zu. Ich möchte noch zum Abschluss auch wieder aus dem Lukas-Evangelium lesen. Kapitel 14. Wir finden diese eindringliche, in Liebe warnende Botschaft Jesu Christi auf Schritt und Tritt in diesem Evangelium. Auf Schritt und Tritt. Durch die Gleichnisse. Durch den verlorenen Sohn. All diese herrlichen Gleichnisse. Auf Schritt und Tritt. Dieser Ruf, von dem Gott aus dem Himmel sagt, auf ihn, hört. Hört auf ihn. Kapitel 14. Vers 25, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wie beim Bild mit dem Kreuz. Es ist völlig verdreht zu meinen, wir müssten ein Holzkreuz schnitzen und tragen. Und genauso wenig meint der Herr Jesus, dass wir uns unsere Familie und Frau und Kinder hassen sollen. Er braucht es als ein Bild im Sinn von, wenn jemand zu mir kommen will und er liebt irgendjemand anders mehr als mich. Ist ihm wichtiger, als ich ihm bin. Der Gott aller Götter. Nein, so nicht. Du betrügst dich selber. So kannst du ihm nicht nachfolgen. Darum braucht er dieses drastische Bild. Hasst nicht. Weil er mich so liebt. Weil er mir so hohe Priorität gibt, alles zu Füßen legt, auch unsere familiären Bindungen, auch unsere geliebten Kinder. Sie dürfen nicht wichtiger sein, als der Herr Jesus uns ist. Und wisst ihr, niemand kann seine Frau oder seinen Mann so sehr lieben, wie derjenige, der Christus über alles liebt. Niemand kann seine Kinder in Gottesfurcht und nach seinem Willen Wohlgefallen gewaltig gut und herrlich nach Gottes Plan erziehen. Niemand als der, der ihn über alles andere liebt in seinem Leben. Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ein weiteres dieser fünfmal, wo der Herr Jesus das sagt. Und ich lese die Stelle, weil wir hier eine Definition vom Herrn Jesus selber erhalten, was er darunter versteht, dass wir unser eigenes Kreuz tragen sollen. Er sagt es nämlich im Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Im Zusammenhang dieses Abschnittes eine klare Definition, was meint der Herr Jesus, dass wir unser eigenes Kreuz tragen sollen. Eben, wir sind Verurteilte, wir haben keine Rechte mehr in dieser Welt. In dieser Welt. Aus der Sicht dieser Welt. Und dann sagt er, damit meine ich, dass meine Jünger allem entsagen, was sie haben. Ich bin überzeugt, dass es nicht heißt, dass wir jetzt alles, was wir haben, irgendwie auf Ricardo setzen oder was auch immer. Alles und sämtliches. Nein, das macht keinen Sinn, weil wir in dieser Welt leben und mit allem ihm dienen sollen. Mit aller unserer Habe ihm dienen sollen. Aber es heißt, die Bereitschaft, alles, jedes einzelne von all diesen Dingen, die wir haben, Bereitschaft, alles loszulassen, wenn er es uns sagt, wenn er will, wenn er es uns klar macht. Bereitschaft, alles loszulassen. Haus, Sicherheiten, Beruf, Karriere. Und ich kann euch sagen, bei vielem müssen wir gar nicht erst warten und denken, ist es wohl Gottes Wille, dass ich es behalte oder dass ich es loslasse? Bei ganz vielem wissen wir ganz genau, aufgrund der Schrift, dass wir es längst hätten loslassen sollen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht allem entsagt, was er hat, sich löst davon. Hat keine Priorität mehr in meinem Leben. Was er sagt, ist viel wichtiger. Auf ihn will ich hören und tun, was er sagt. Ja, ich denke, dass wir hier aufhören. Das nächste Mal wollen wir weiterfahren, weil es ist noch nicht fertig. Es ist ja immer so, in der Schrift, gerade im Neuen Testament, haben wir ja so oft diese Verbindungswörter zwischen den Versen. Und es ist so wichtig, dass wir die beachten. Und immer ein ganz, ganz wichtiges Wörtlein ist ja das Wort denn. Denn, gar im Griechischen. Denn, weil wenn das steht am Beginn eines Verses, wissen wir, kommt jetzt noch eine weitere Erklärung oder Auslegung zu dem Vorhergesagten. Und wir sehen hier, Vers 24 beginnt mit denn, Vers 25 beginnt mit denn, Vers 26 beginnt mit denn. Also wir sind noch nicht ganz fertig über diese Belehrung der Bedingungen zur Nachfolge Jesu Christi. Aber wir wollen das nächste Mal weiterfahren. Und ich möchte euch einfach noch einmal diese Fragen ans Herz legen. Auch für die nächste Woche. Was kostet mich mein Glaube? Ist Selbstverleugnung, das Tragen meines Kreuzes, Realität in meinem, nicht Sonntagsleben, aber in meinem Alltagsleben? Ist es Realität. Und diese besonders wichtige Frage oder dieses Thema, welchen Gewinn habe ich davon? Macht euch doch weiter Gedanken darüber. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wie froh und glücklich dürfen wir sein, dass du unser Herr bist, dass du unser Heiland bist, dass wir dir hinterher folgen dürfen, dass wir durch die enge Pforte hindurchtreten durften, auch im Wissen darum, was es für uns bedeutet, was es für unser altes, eigenes Leben bedeutet. Herr, wir danken dir, dass du so ein herrlicher, wunderbarer Fürst des Lebens bist und dass wir nicht mehr auf Gedeih und Verderb dem Fürst des Todes ausgeliefert sind, dass wir nicht mehr unter der Todesfurcht stehen. Wir sind erlöst, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir frei sein dürfen von jeglicher Todesangst und dass wir in dieser Freiheit dir dienen dürfen. Herr, so wollen wir beten für unsere Regierung, unsere Obrigkeit, dass du sie so lenkst, dass sie sich lenken lassen, damit wir die Zeit noch in vollem ausnutzen können, um für dich zu wirken, in unserer Umgebung, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, Herr, in unserem Ort, hier in Elk. O Herr, ich bin so froh, dass du die Türen öffnest. Und ich möchte weiter beten, Herr. Zeig uns die geöffnete Tür immer wieder. Danke für jede Tür, die du schon geöffnet hast. Uns hier, die wir so eine kleine, unscheinbare Gemeinde sind, so eine kleine Kraft haben, Herr. Öffne du die Tür, zeig uns, Herr. Führe und mach uns bereit, deinen Weg zu gehen, deine Werke zu tun, Herr Jesus. Erbarme dich über ein jedes von uns. Amen.